Werbung. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Partner der heutigen Ausgabe. Und das ist Tradegate Direct. Wir reden ja hier bei der Mission Money ständig über Aktien, Rohstoffe, die besten Strategien und natürlich auch übers Timing, aber eher selten über das Wo und das Wie deiner Trades. Dabei kann das am Ende einen echten Unterschied ausmachen. Gerade wenn du aktiv tradest, also nicht einmal im Monat deine Sparpläne aufstockst, sondern wirklich regelmäßig Positionen auf- und abbaust, dann spielen Dinge wie enge Spreads, hohe Liquidität und Ausführungsqualität natürlich eine massive Rolle. Wenn du ein aktiver Trader bist, solltest du dir unbedingt das Angebot von Tradegate Direct mal anschauen. Denn über die App handelst du direkt über die Tradegate BSX, das ist Europas liquideste Retailbörse. Dadurch werden deine Aufträge ohne zusätzliche Umwege ausgeführt. Broker, Market Making und auch Börsenzugang sind eng verzahnt und das sorgt für effiziente Handelsprozesse. Die Ordergebühren fallen übrigens dauerhaft weg. Depot und Verrechnungskonto sind inklusive. Nur die marktüblichen Spreads können natürlich anfallen, aber unterm Strich fließt dadurch eben mehr Geld in die eigene Performance. Setz deine Trades also nicht nur um, setze sie besser um. Schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Alle Infos und den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Werbung Ende. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Donnerstag, der 16. Juli und wir sprechen über die gefährlich hohe Erwartungshaltung bei KI-Werten, warum es ein guter Zeitpunkt sein könnte, sich breiter aufzustellen und wir schauen uns die gebeutelte Rüstungsbranche an und klären natürlich, welche Aktien da jetzt interessant sind und welche vielleicht nicht mehr. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt the one and only
Matthias Dvořák und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Stell dir vor, du lieferst Bombenzahlen ab, hebst deinen Ausblick ordentlich an und trotzdem gibt's halt wieder mal keinen Applaus. Es wird irgendwie nur müde abgewunken. Gestern ging's dem europäischen Halbleiteranlagenbauer SML schon so und heute erwischte es Taiwan Semiconductor. Und das sagt doch ziemlich viel über die frisch angelaufene Berichtssaison aus und vor allem über die hohen Erwartungen, speziell natürlich bei den ganzen KI-Werten. Es wird ziemlich schwer, die Latte zu überspringen, so langsam aber sicher. Und das dürfte natürlich auch den Gesamtmarkt hier und da mal ein bisschen durchschütteln.
Einen kleinen Vorgeschmack, den gab es ja heute mit den Zahlen von TSMC. Der größte Chip-Auftragsfertiger der Welt, der hat im zweiten Quartal den Umsatz um 36% erhöht. Der Gewinn, der stieg sogar um 77%. Damit haben die Taiwanesen die hohen Erwartungen deutlich übertroffen. Außerdem wurden die Prognosen für das Gesamtjahr nochmals angehoben. Und was macht die Aktie? Die verliert natürlich 3%. Macht Sinn, Peter, oder?
Also. Absolut, ja, nicht. Anleger stören sich daran, dass TSMC weitere 100 Milliarden Dollar in die Hand nehmen möchte für den Ausbau der Produktion in Arizona. Damit erhöht sich das Investitionsvolumen von TSMC in den USA auf jetzt schlappe 265 Milliarden Dollar. Und dann sind wir da wieder bei den alten Zweifeln, ob nicht für den KI-Hype einfach zu viel Geld in die Hand genommen wird und ob sich das alles mal so rechnen wird, wie man das so erhofft.
Aber alles in allem sorgt die Zahlen gestern und heute nicht nur bei den Unternehmen für sinkende Kurse, sondern bringen auch den Abverkauf bei Halbleitern insgesamt wieder in den Schwung. Südkoreas Überflieger SK Hynix verlor rund 11%, ARM mehr als 5% und ASML und Infineon, die rutschten 3% hinunter und Micron verliert auch fast 5%.
Der Abverkauf setzt damit natürlich auch die großen Indizes irgendwie unter Druck. Südkoreas Kospi-Index, der verlor heute Morgen schon fast 6%, der Nikkei in Japan knapp 3%. Und auch Europa kann sich dem allem natürlich nicht so richtig entziehen. Immerhin fällt hier das Minus deutlich geringer aus. Wir haben auch nicht so viel Tech-Werte. Manchmal ist das ja auch von Vorteil. Der DAX fällt um 0,8%, der Stoxx 600 um 0,3%.
Auf der anderen Seite vom großen Teich, da können sich die Märkte aber nicht so ganz davon freimachen, wenn die Tech-Schwergewichte sinken. Dann geht es nämlich auch für die US-Indizes dahin. Der Nasdaq 100 verliert knapp 1% und obwohl am Nachmittag 8 der 11 Sektoren, die im S&P 500 vertreten sind, im Plus lagen, notiert der Index leicht mit 0,3% im Minus. Das zeigt nochmal ganz deutlich, dass der Markt breiter wird und der Fokus von KI-Aktien weggeht. Der gleichgewichtete S&P 500, der lag am Nachmittag nämlich 0,7% im Plus.
Tja, es wird vielleicht doch Zeit, sich mal wieder den anderen Sektoren irgendwie zu widmen und sich umzusehen, wenn man zu viel Tech zumindest im Depot hat. Gegen den Trend im Plus liegt übrigens der gute alte Dow Jones. Der hat natürlich auch andere Gewichtungen, als das im S&P der Fall ist, und wird heute getragen vor allem von Pharma- und Gesundheitswerten, allen voran United Health. Die Krankenversicherung kam nämlich rund 5% zulegen heute nach überraschend guten Quartalszahlen.
Der große Tagessieger im S&P, der ist aber heute Abbott Labs, die mit einem Kurssprung von in der Spitze 14% glänzen. Der Pharma- und Diagnostikkonzern lieferte für das zweite Quartal Umsatz und Gewinn über den Erwartungen ab und hob zudem den Ausblick deutlich an. In den vergangenen Monaten, da war Abbott etwas am Straucheln. Scheinbar soll es in der zweiten Jahreshälfte aber wieder richtig bergauf gehen.
Ja, sind wir mal gespannt. Nicht ganz so gut kamen die Zahlen an von GE Aviation, der Triebwerkshersteller aus den USA, konnte eigentlich die Erwartungen übertreffen, sowohl beim Umsatz als auch Gewinn, hat auch die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben, also eigentlich alles gemacht, was man heutzutage tun muss, um die Aktie zum Steigen zu bringen. Tja, aber alles in allem war das trotzdem zu wenig und quasi zu nah dran an den Konsensschätzungen und deswegen ging es für die Aktie heute nicht 4% nach oben, sondern 4% nach unten.
Und zwei größere Übernahmen, die haben wir heute auch noch miterleben dürfen, mit sehr unterschiedlichen Reaktionen. Die Zahl der Zukäufe, die geht ja zuletzt deutlich nach oben. Eigentlich kein schlechtes Zeichen, wenn da mal wieder eingekauft wird. Jedenfalls übernimmt der Pharmakonzern Eli Lilly zuletzt vor allem wegen der Abnehmspritze bekannt den Hersteller von Psychopharmaka Atai Beckley für 2,8 Milliarden Dollar. 6,75 Dollar je Aktie zahlt Eli Lilly, was gegenüber dem gestrigen Schlusskurs eine Prämie von immerhin 26% entspricht. Außerdem gibt es noch Meilensteinzahlungen für künftige Erfolge. Daher ist Atai Beckley heute auch rund ein Drittel raufgesprungen.
Tja, und nicht ganz so euphorisch wird die Übernahme von Delivery Hero beobachtet. Uber hat nämlich sein Angebot ein weiteres Mal nachgebessert, bietet jetzt 41,50 je Aktie. Der bisherige Großaktionär Prosus hat dem Angebot schon zugestimmt und gibt seine 17% an Delivery Hero ab. Uber war vorher schon mit rund 37% an Delivery Hero beteiligt, direkt und über Derivate. Mit dem Prosus-Anteil ist man jetzt also in der Mehrheit.
Und anfangs, da reagierte die Delivery Hero Aktie ja auch noch mit einem Kurssprung um mehr als 10%. Im Laufe des Tages, da gab sie aber alle Gewinne wieder ab, denn weil nach dem Zusammenschluss in vielen Ländern kartellrechtliche Probleme entstehen, kauft Uber nur Teile des Geschäfts. Viele kleinere Märkte gibt Delivery Hero dagegen an den Investor SSW Partners ab. Aktuell notiert die Aktie deutlich unter dem Uber-Angebot.
So schnell kann's gehen, ja? Da hilft auch die ganze Prämie nix. Tja, jetzt am Nachmittag, gerade vor ein paar Minuten, kam noch die Meldung rein, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA eine neuartige Pille zur Senkung des Cholesterinspiegels zulässt vom US-Pharma-Riesen Merck. Ein Mittel natürlich auch gegen eine klassische Volkskrankheit und damit pauschal schon mal Blockbuster-fähig quasi, also mit Jahresumsatz jenseits von 1 Milliarde Dollar. Daher ist die Merck-Aktie auch um mehr als 4% gestiegen.
Nachbörslich, da kommen heute Nacht noch die Zahlen von Netflix. Zuletzt lief es bei denen ja auch nicht ganz so rund. Auf Jahressicht hat die Aktie mehr als 40% verloren, seit den letzten Quartalszahlen fast ein Drittel. Außerdem kommt noch United Airlines mit seiner Quartalsbilanz um die Ecke. Anleger sind da offenbar skeptisch, ob die Fluglinie den Spagat hinbekommt mit höheren Ticketpreisen bei steigenden Kerosinkosten, das alles irgendwie auszugleichen. Die Aktie verliert heute 2%.
Werbung.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Personio für alle Unternehmer unter euch. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Zahltag oft alles andere als Routine, sondern jeden Monat aufs Neue ein Stresstest. Manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Genau hier setzt Personio Payroll an. Mit automatischer Datenübernahme direkt aus dem HR-System, integrierten Compliance-Prüfungen und fehlerfreien Abrechnungen läuft die Lohnabrechnung deutlich effizienter und vor allem zuverlässig. Das alles in einem System, das lokale Anforderungen erfüllt. Heißt konkret weniger Stress, weniger Fehler und Mitarbeiter, die pünktlich ihr Gehalt bekommen. Mit der All-in-One-Lösung von Personio, von Recruiting über Personalverwaltung bis hin zur Lohnabrechnung, steigern bereits über 15.000 Unternehmen in Europa ihre Produktivität und gewinnen Zeit für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Alle Infos findet ihr auch unter personio.de/missionmoney.
Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Du hast es ja schon angekündigt, die Rüstungsrallye, die ist vorbei. Rheinmetall hat sich halbiert, Renk hat sich halbiert. Insgesamt haben die deutschen Rüstungsstars knapp 60 Milliarden Euro an Börsenwert verbrannt. Da wird es für uns Zeit, den Sektor mal genauer anzuschauen.
Ja, definitiv. Das sieht schon ganz schön schmerzhaft aus dafür, dass die alle so gefeiert waren, ne? Der absolute Highflyer am deutschen Aktienmarkt war natürlich Rheinmetall. Da waren wir doch irgendwie alle froh, dass wir endlich auch mal wieder so einen richtigen Highflyer in Deutschland unterwegs haben. Da müssen wir natürlich erst recht beschwecken. Was steckt denn hinter dem Ausverkauf?
Im Kern muss man sagen, lange hat es den Anlegern einfach gereicht, auf die Geopolitik zu schauen. Krieg in der Ukraine, NATO-Aufrüstung, Sondervermögen, Zeitenwende und die Aktien wurden einfach gekauft, egal was die Unternehmen gemacht haben. Wenn Rüstung drauf stand, dann wurde es ins Depot gepackt. Aber jetzt will der Markt harte Zahlen sehen und da wird es halt bei manchen Titeln ein bisschen dünn.
Also ist so ein bisschen das Ende quasi der Story-Rally und die Rückbesinnung auf echte harte Fakten, oder?
Genau, Marc Decker von der Quintet Private Bank, der bringt es auf den Punkt. Wir sehen einen strukturellen Übergang. 2024 und 2025 haben geopolitische Narrative und politische Impulse den Sektor getragen und jetzt rückt eben die operative Umsetzung in den Fokus. Damit meint er, es wird eben geschaut, wer Aufträge in Cashflow und Gewinn übersetzen kann. Wer das nicht kann, der fliegt raus.
Aber jetzt muss man natürlich auch sagen, die geopolitische Lage hat sich ja nicht verändert. Überall auf der Welt gibt es immer noch Kriege. Ist der Megatrend damit ja wohl offensichtlich noch nicht vom Tisch, oder?
Nee, also da muss man sagen, die Rüstungsausgaben, die steigen weiter. Der NATO-Gipfel in Ankara, der hat's auch mal wieder gebracht. 50 Milliarden Dollar wurden da an Beschaffungsvereinbarungen getroffen. U-Boote sollen gekauft, Raketenabwehr modernisiert und Munition angeschafft werden. Und auch der Bundeshaushalt, der spricht ja eine deutliche Sprache.
Was steht denn da drin in diesem Haushaltsentwurf?
Ja, in Klingbeils Meisterwerk, da steht drin, dass die Verteidigungsausgaben eben kräftig steigen, 2027 auf fast 110 Milliarden Euro im Kernhaushalt. Das kommen nochmal 30 Milliarden aus dem Sondervermögen hinzu. 2029 sollen es dann schon 163 Milliarden sein. Da will man das 3,5% NATO-Ziel von 2030 erreichen. Und 2030, da sollen es satte 184 Milliarden werden. Das sind immerhin 67% mehr als heute noch.
Wer hätte das gedacht? Also kann man irgendwie ja doch auch sagen, die Wachstumsstory ist intakt, nur halt irgendwie ein bisschen günstiger als noch vor ein paar Monaten. Da wäre es ja eigentlich ganz geil.
Nee, ganz so einfach ist es leider nicht, denn die Ausgaben, die fließen eben nicht mehr einfach an die größten Rüstungsplayer, die man so kennt. Der Krieg in der Ukraine, der zeigt, dass eben vor allem schnelle, dezentrale, autonome Drohnen und sonstige softwaregestützten Systeme gebraucht werden. Und ja, die hat halt nicht jeder.
Ja, das ist übrigens eh ein gutes Stichwort. Sehen wir ja bei Helsing, europäische Drohnen- und KI-Spezialist hat gerade 1,8 Milliarden Dollar eingesammelt und wird jetzt mit 18 Milliarden Dollar bewertet. Das ist fast so viel wie manch börsennotierter Rüstungskonzern, ne?
Absolut. Und für die hat das natürlich Konsequenzen. Die müssen flexibler bleiben, die müssen die Forschung hochfahren, die können nicht mehr ein Projekt für über Jahrzehnte laufen lassen, sondern die müssen halt flexibel hin und her switchen. Das kostet Geld und die Börse preist eben genau auch dieses Risiko jetzt mit ein.
So, also müssen wir natürlich jetzt, wo wir feststellen, okay, das Thema ist nicht vom Hof, es bleibt ein spannendes auf der Investitionsseite, müssen wir natürlich jetzt mal die einzelnen Unternehmen durchsprechen. Wir haben es ja vorhin schon angekündigt, wenn es da einen Strukturwandel gibt, müssen wir schauen, wer kann da mitspielen und wer vielleicht nicht mehr so. Und natürlich müssen wir gleich anfangen mit dem großen Elefant im Raum oder dem großen Elefant in deinem Depot, nämlich Rheinmetall.
Ja, den hat die neue Bewertung ganz schön hart getroffen. -50% vom Hoch. Abwärtstrend, kurzfristig zumindest, der ist intakt. Und laut Goldman Sachs ist jetzt die Schlüsselfrage, ob die ja trotzdem prall gefüllten Auftragsbücher, das muss man ja auch sagen, ob die aber effizient abgearbeitet werden können.
Und was ist die Conclusio da am Ende?
Ja, wir haben uns das mal genauer angesehen und da muss man sagen, im ersten Quartal, da sah es jetzt nicht so gut aus. Also Rheinmetall hat einen negativen freien Cashflow gehabt. Das zeigt eigentlich, dass kräftig investiert werden muss an Kapazitäten eben, um die Aufträge auch abarbeiten zu können. Und das drückt natürlich auf die Gewinne.
Also der klassische Fall von zu schnell versucht, möglichst superschnell zu wachsen und dann kommt man irgendwie tatsächlich nicht hinterher. Was heißt das am Ende des Tages für alle, die vielleicht neu einsteigen wollten und es nicht im Depot haben, eher Finger weg?
Also da muss man sagen, langfristig bleibt Rheinmetall in Deutschland und eigentlich auch in ganz Europa das einzige Systemhaus der Rüstungsbranche. Also da gibt's halt wirklich alles vom Panzer über den Satelliten bis hin zur Drohnenabwehr. Aber kurzfristig, da könnte es doch noch auch ein bisschen schwieriger werden. Rheinmetall muss halt jetzt erstmal wieder Vertrauen der Investoren zurückgewinnen und zeigen, dass es auch liefern kann. Und ja, also einfach rein und abwarten würde ich da jetzt momentan nicht.
Okay, ja, das klingt schon lange nicht mehr so euphorisch wie noch letztes Jahr. Dann nehmen wir mal so einen anderen, quasi eher jüngeren Highflyer, und zwar Rank. Du hast vorhin gesagt, hat sich auch halbiert. Klingt ähnlich brutal wie bei Rheinmetall. Ist da die Lage ähnlich schwierig?
Ähnlich halbiert, ja, aber operativ, da sehen die Zahlen eigentlich im Vergleich zum ganzen Sektor gar nicht so schlecht aus. Der Auftragseingang im ersten Quartal war mit 582 Millionen Euro der beste in der Unternehmensgeschichte. Insgesamt liegen da jetzt 6,9 Milliarden an Aufträgen in den Büchern, fast das Fünffache eines Jahresumsatzes. Die Nettomarge, die ist trotzdem auf 11,1% gestiegen und 2027 soll unter dem Strich sogar doppelt so viel hängen bleiben wie 2025.
Ja, aber es klingt ja eigentlich alles ziemlich fresh. Warum ist dann die Aktie so abgestraft worden?
Da gibt's zwei Gründe. Zum einen, die Umsätze, die steigen langsamer, als es die Auftragsflut erwarten lässt. Und zweitens, das ist eher ein politisches Problem, denn man hat ja gesehen, die deutsch-französische Kampfjet-Projekt, das hat's nicht geschafft. Und da gibt's eben noch eins, und zwar das MGCS-Programm, also der geplante Nachfolger des Leopard 2. Und das gilt inzwischen auch als zunehmend unsicher. Und für Renk, die ja die Getriebe für Panzer und Kettenfahrzeuge aller Art herstellen, wäre dieses Aus natürlich ein strategischer Rückschlag.
Tja, und würdest du trotzdem sagen, ist ein aussichtsreicher Wert, auch wenn da die deutsch-französische Freundschaft mal wieder im Weg steht?
Also von den rein fundamentalen Zahlen hat man da bei Renk mit einer PEG-Ratio, also Price Earnings to Growth, von 1,2 noch das moderateste Bewertungsergebnis, und Margen und Cashflow steigen beides. DZ Bank sieht den fairen Wert bei 64 Euro. Konsens liegt sogar bei 68. Also das wäre ein ordentliches Kurspotenzial, aber eben auch mit Risiko.
Und vor allem einem politischen. So, und dann müssen wir natürlich noch den dritten großen Deutschen hier im Bunde durchsprechen, einen, der ja eigentlich alles hat, was man so in Zukunft zumindest denkt, wie moderne Kriegsführung aussieht, Drohnen, Sensorik, elektronische Kampfführung und so weiter und so fort. Das muss doch was sein für die Zukunft. Wir reden natürlich von Hensoldt.
Die haben eigentlich alles im Portfolio, was man da so braucht. Ja, der Auftragsbestand, der steht auch auf einem Rekordwert von 9,8 Milliarden Euro.
Ja, das klingt doch super, oder?
Ja, aber auch hier der Umsatz, der wächst eben nicht mit. 2026 soll er nur um 300 Millionen auf 2,8 Milliarden Euro zulegen. Und die Nettomarge, die liegt bei ausbaufähigen 6,1%. Also erstklassig positioniert, aber fundamental eben recht, ja, muss es noch liefern.
Und wie ist es also bewertungsseitig? Weil die haben ja trotz den jüngsten Turbulenzen doch auch ordentlich zugelegt.
Ja, also KGV von 40 ist nicht günstig, würde ich mal sagen. PEG-Ratio eben schon mit 2. Also da muss wirklich das Wachstum auch noch ein bisschen anziehen, damit das wieder in die Bewertung hineinwächst. Und die Analystenurteile, die gehen extrem auseinander. MWB Research hat die Aktie gerade von Hold auf Sell downgegradet. Kursziel nur noch 62 Euro. Begründung, die NATO-Gipfel sei eine Rallye ohne Verträge gewesen, und dazu hat Hensoldt einen Großauftrag in Europa oder in Deutschland sogar an Saab verloren, denn die Radaranlagen für die neuen MEKO-Fregatten, die werden von Saab gebaut, und auch Iris-T, das Luftabwehrsystem, bekommt Radargeräte von Saab.
Okay, jetzt haben wir mal eher die pessimistische Seite besprochen, aber es wird ja wohl auch noch ein paar geben, die das eher optimistischer sehen, oder?
Die gibt es, zum Beispiel Jefferies, die haben das Kursziel auf 94 Euro angehoben, und die fokussieren sich da eben voll auf dieses Elektronik-Drohnen-Sensorik-Potenzial. Im Schnitt liegt das Kursziel insgesamt bei 89 Euro, das wären immerhin 20% Upside. Aber am 31. Juli gibt es Halbjahreszahlen, und die kann man ja nochmal abwarten und mal gucken, was da rauskommt.
So, jetzt müssen wir nochmal einen Börsenneuling besprechen, die ja letztes Jahr an den Markt gekommen sind. Seitdem gab es doch einiges an politischem Hin und Her rund um die Firma, und zwar natürlich TKMS. Wie schaut es mit denen eigentlich aus?
Ja, die sind momentan eigentlich gar nicht so schlecht. Also sie haben einen milliardenschweren U-Boot-Auftrag aus Kanada an Land gezogen. Sie bauen die neuen Fregatten. Also, wow.
Ja, es sind schon Wahnsinnsnummern, ne? Allein diese 12 U-Boote könnten 62 Milliarden Dollar wert sein. Und TKMS hat eine echte Alleinstellung, denn bei den Fregatten MEKO A200 heißen die und F127 gibt es keinen anderen qualifizierten Bieter. Das ist immer ganz praktisch als Rüstungskonzern. Der Auftragsbestand, der liegt bei einem Rekord im Moment, 20,6 Milliarden Euro. Der Umsatz soll bis 2028 von 2,2 auf 3,3 Milliarden steigen. Und die Gewinnmarge, ja, die soll sich von 4,8% auf etwas über 6% erhöhen. Das ist noch nicht üppig, aber es geht in die richtige Richtung. Tja, aber günstig ist die Aktie irgendwie auch nicht wirklich, oder?
Nee, das ist das Problem an der Stelle. PEG-Ratio von 2,5. Kurs-Cashflow-Verhältnis von 14. Also TKMS muss auch in die Bewertung hineinwachsen. Sonst trägt der Rekordauftragsbestand das Ganze nicht mehr länger. MWB Research glaubt allerdings, sie schaffen das. Die Experten haben das Kursziel auf 135 Euro angehoben. Konsens liegt allerdings bei 95 Euro, aber immerhin noch 24% Potenzial damit.
So, jetzt haben wir mal die Big Names sozusagen, die man natürlich vor allem in Deutschland kennt, abgearbeitet. Aber jetzt müssen wir natürlich auch noch mal ein paar Newcomer durchsprechen, die ja durchaus recht spannend klingen. Und zwar sind es Vincorion, Gabler und SMUG.
Genau, fangen wir mal mit Vincorion an. Die bauen Energiesysteme und mechatronische Komponenten, also zum einen Stromversorgung für Patriot und Iris-T, zum anderen aber auch die Kanonenstabilisierung für den Leopard. Seit März an der Börse, seit Juni auch im SDAX. Operativ läuft es gut. 81 Millionen Euro Umsatz im zweiten Quartal. Insgesamt wird in diesem Jahr bis zu 320 Millionen Euro an Erlösen angepeilt, EBIT-Marge 19% und der Gewinn soll um 64% steigen. Also ja, da kann man nur sagen, Hut ab.
Ja, definitiv. Die klingt schon mal, auch wenn es sehr klein ist, wieder deutlich attraktiver als die, die wir da vorher besprochen haben. Und was ist mit Gabler?
Das ist auch ein spannender Nischenspezialist für Unterwassertechnologie. Die bauen zum Beispiel diese Periskope für U-Boote und Unterwasserkommunikationssysteme. Kunden unter anderem eben TKMS und auch Hensoldt. Auftragsbestand das Fünffache des erwarteten Jahresumsatz. Sie sind schuldenfrei und der freie Cashflow soll sich mehr als verdoppeln in diesem Jahr. Analysten im Schnitt erwarten 65 Euro. Aktuell steht das bei 48 Euro. Also ja, 41% Potenzial. Nicht verkehrt.
Ja, ist not that bad. Manche sagen ein ganzes, würden wir mal sagen. Aber es ist ja irgendwie so eine klassische Geschichte. So die erste Phase machen die ganz Großen und dann wird es irgendwie Zeit für die kleinen, wendigen Hidden Champions, oder? Ist das hier jetzt im Moment auch so?
Das ist eben, das sieht man gerade bei Rüstungswerten ganz deutlich. Gesucht werden jetzt halt eher die Nischenspezialisten, die schnell und flexibel liefern können. Dafür sind sie allerdings auch für Anleger riskanter, weil weniger liquide und deutlich volatiler.
So, eine haben wir noch vergessen, die wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Und das ist SMUG oder SMEG, wie man sagen will, das sind eigentlich Österreicher. Der Börsengang, der war ja jetzt eher nicht so geil.
Nee, SMUG, das ist der dritte Rüstungsbörsengang in diesem Jahr und ja, holprig auf jeden Fall gewesen. Ausgabepreis 46 Euro am unteren Ende der Spanne. Am ersten Handelstag ging es dann gleich mal mit dem Erstkurs auf 35 Euro runter. Handelsschluss sogar auf 27 Euro. Also ein Minus von 41% am ersten Tag. War wohl einer der schlechtesten Börsengänge aller Zeiten.
Ja, ist so, wenn man so ein bisschen spät dran ist im Hype und dann noch mit Gewalt irgendwas an die Börse bringen will. Deswegen stellt sich auch immer die Frage, was machen die eigentlich überhaupt so?
Ja, das ist ganz spannend. Die bauen Masten.
Okay, ja, das zieht mich jetzt noch nicht so ganz hinterm Ofen vor, zugegebenermaßen.
Die bauen Masten aber nicht für Boote oder so, sondern mobile Antennenmasten für das Militär und zwar bis zu 40 Meter hoch. Die halten Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h aus und lassen sich auch recht schnell in 10 Minuten aufstellen. Und die sorgen dafür, dass an der Front der Funkverkehr nicht abbricht und die Drohnen weiter gelenkt werden können. Und das ist ja eine der großen Lehren aus dem Krieg in der Ukraine. Kommunikation ist überlebenswichtig.
Also am Ende so ein bisschen das Thema vernetzte Kriegsführung, was ja dann auch wieder eigentlich eher ein Zukunfts- und Halbthema ist. Wie sieht's denn zahlenmäßig aus?
Ja, operativ sieht das eigentlich ganz solide aus. 2024 27 Millionen Euro Umsatz, 2025 34 und für dieses Jahr bis zu 60. Glaubt zumindest das Management, das ist fast eine Verdopplung. EBIT-Marge soll bei 19-21% liegen.
Boah. Das klingt ja irgendwie eigentlich nach einer echten Wachstumsmaschine.
Ja, und außerdem, also eine saubere Bilanz haben sie, keine Kredite, Netto Cash, von 8,4 Millionen Euro, einen ordentlichen Auftragsbestand von 1,4 Milliarden, also auch mehr als der Jahresumsatz. Allerdings muss man ein bisschen genauer hinschauen bei denen, denn nur 140 Millionen Euro sind wirkliche Aufträge. Das andere sind zum Teil Rahmenaufträge oder sogenannte Soft-Aufträge, die eben noch nicht verbindlich sind.
Ja, das ist dann immer ein bisschen gefährlich. Wenn man kostenlos zurücktreten kann, dann ist es halt auch einfach nicht so viel wert. So, ein Börsengang, ja, kann man aber natürlich auch mal als Warnsignal eigentlich für so einen ganzen Sektor deuten. Wir haben es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Es fanden sich nämlich anfangs kaum Käufer und der Börsenmakler von Streubing brauchte eine Viertelstunde Verspätung, um überhaupt einen ersten Kurs zustande zu bekommen. Und das zeigt natürlich auch, als Anleger bei Rüstungs-IPOs irgendwie inzwischen eher vorsichtig geworden sind. KNDS, der Panzerbauer, der hat ja seinen Börsengang Anfang Juli gleich mal komplett abgeblasen.
Ja, aber gerade dieser desaströse Börsengang, kann man so sagen, der könnte jetzt für mutige Anleger sogar gute Chancen bieten, denn wenn SMAC es dieses Jahr tatsächlich schafft, ein EBIT von 11,5 Millionen Euro zu erreichen, wie sie das selber so vorhaben, dann ja, hätte man ein Kurs-EBIT-Verhältnis von 14,5 und das wäre bei diesen Wachstumsraten durchaus attraktiv.
Ja, definitiv, aber das kann man jetzt gar nicht laut genug sagen und mit 35 Ausrufezeichen versehen. SMAC ist ein absolutes Microcap im sogenannten Scale-Segment. Die Aktie ist also extrem illiquide und naja, hat gerade einen ersten Börsenstart hingelegt, den man sich so vorstellen kann, den relativ schlechten. Wer hier also irgendwie einsteigen will, der braucht nicht nur einen langen Atem und starke Nerven, sondern sollte das möglichst langsam und vorsichtig tun und mit mikroskopischen, homöopathischen Dosen, denn man kommt ja dann auch nicht wieder raus. Zusammengefasst kann man also sagen, ist eine spannende Nische irgendwie, starke Wachstumszahlen, aber Maximum an Drama beim IPO und damit halt auch klar, dass das Risiko deutlich höher ist.
Absolut.
So, dann lassen wir uns mal nochmal das Ganze irgendwie zusammenfassen. Du korrigierst mich, wenn ich falsch liege. Megatrend Verteidigung ist intakt. Haken ja. Dran. Budgets steigen massiv. NATO-Gipfel hat das ja auch wieder gezeigt. Die Phase aber, in der man einfach halt Rüstung kaufen konnte und alles ging irgendwie hoch, sobald wieder irgendwo irgendwas eskaliert ist. Tja, die Phase ist irgendwie vorbei. Jetzt ist doch entscheidender fundamentale Zahlen, die Margen, Cashflow und vor allem natürlich das ganze Thema Lieferfähigkeit. Ich glaube, das klemmt bei allen immer noch, dass sie zu langsam die Produktion hochgefahren bekommen. Die Korrektur hat bei einigen Werten natürlich echte Chancen geschaffen. Renk beispielsweise mit 58% Kurspotenzial oder auch Gabler mit 41 und natürlich auch, wenn man es auch ein bisschen riskier mag, SMAC, gibt natürlich da so einen Newcomer, der trotz des historisch beschissenen Börsenstarts einige entspannte oder eine spannende, so muss man sagen, Wachstumsstory in dem Sektor bietet, wenn man halt mit dem ganzen Risiko leben kann. Mir wäre es eine Spur zu zocke.
Absolut, also wer da jetzt reingeht, der sollte sich seiner Sache sicher sein und zumindest sich für sich selber eine Investmenthypothese zurechtlegen, an die er auch glaubt und sich das ganz genau anschauen, was es da so an Zahlen zu vermelden gibt.
So ist es und deswegen gilt das wie immer. Ist das hier natürlich keine Anlageberatung. Immer euren eigenen Gedanken machen, euer eigenes Research machen und natürlich auch selber entscheiden, denn ihr müsst das Risiko auch selber tragen. So, wer tiefer einsteigen mag in die ganze Materie, Matze hat da ein ziemliches Brett geschaffen in geschriebener Form. Ich durfte es schon lesen. Die ganze Analyse, die findet ihr natürlich wie immer auf Focus Plus. Kann ich sehr empfehlen. Den Link packen wir natürlich unten in die Beschreibung rein. So, Matze. Und jetzt, ja. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Wie immer vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können.